Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Reflektor Spezial. Jan und Kolja im Gespräch über NWA.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Diesmal mit
Kolja Podkovic
und
Jan Müller.
Danke, dass du mich vorstellst. Ja, es ist ja so, wir haben jetzt die erste Folge hier zu zweit.
Seitdem ich Teil des Ensembles bin zumindest.
Ja, ne? Ja, genau. Wir haben ja eine schöne Weihnachtsfolge gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch nochmal in Weihnachtsstimmung bringen möchtet, könnt ihr die nochmal hören, ist natürlich noch online. Und die Tokotronic-Folge, die ist auch online. Und jetzt sprechen wir über etwas, da du ja im Kern Rapper bist, dachten wir doch, wir müssen mal über etwas sprechen, was im Genre Rap ist.
Finde ich gut, meine Kernkompetenz sozusagen. Und wir sprechen direkt über wahrscheinlich meine Lieblings-Rap-Band sogar, würde ich sagen.
Ist es das?
Ich wüsste jetzt nicht, wer es sonst sein sollte.
Okay, ich pack's mal aus. Wir sprechen über NWA und zwar über ein von zwei Alben von NWA, über ihr, naja, man kann, wir tauchen nachher nochmal genauer ein, aber ich würde sagen, im Groben über ihr Debütalbum,
ja.
Straight Outta Compton von 1988.
Ja, kann ich gleich auch nochmal was zu sagen.
Ja, und bevor wir da jetzt eintauchen, will ich mal, um hier mal zu zeigen, dass ich auch in deinem Genre bisschen was weiß, will ich mal euch Hörerinnen und Hörern einen kleinen Überblick geben, wie wir denn dieses Album einzuordnen haben, historisch, wie das denn überhaupt ist mit Hip-Hop und Rap. Und wenn ich jetzt was sage, was nicht stimmt, dann unterbrich mich und verbessere mich.
Auf jeden Fall, das ist meine leichteste Übung.
Rap und Hip-Hop hat ja im letzten Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. So in etwa Ende der 70er ging es also los. Was ist denn 50 Jahre? Dann ging es 79 los. Nee, 78.
73, los. Das ist so eine Party von Cool DJ Herc, die dann einfach als das Gründungsdatum von Hip-Hop deklariert wurde.
73 schon?
Ja, ja.
Stimmt, sonst wäre es ja nicht 50
sonst
Jahre
sonst wäre es nicht 50
gewesen.
Jahre. Also da ging das los mit diesen Hip-Hop-Block-Partys, wie auch immer. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis es wirklich dann zu Rap-Musik wurde.
Genau, ich setze jetzt einfach mal fest, wirklich los ging es mit der Rap-Musik 1979. Und ich würde mal als einen sehr wichtigen Track hier anführen, Rapper's Delight von der Sugar Hill Gang aus New Jersey. Ich sage immer dazu, wo die jeweiligen Artists herkamen. Es ist alles zuerst sehr ostküstenlastig. 1980 erschien dann der Track The Breaks von Curtis Blow, der aus Harlem war. Afrika Bambaataa wäre noch zu nennen, aus der Bronx. Und 1981 habe ich Hip-Hop das erste Mal wahrgenommen.
Wirklich?
Da warst du noch gar nicht auf der Welt, ne?
Stimmt.
Da habe ich nämlich gehört, Falco aus Österreich, das ist ja kein Hip-Hop, aber er ist ein gerappter Track, der Kommissar.
Ja.
Ich fand das irgendwie toll. Ah, der spricht ja so, dachte ich damals als Kind, 10 Jahre alt. Das erste, was ich international wahrgenommen habe, war The Message von Grandmaster Flash.
Und den Furious Five.
Ah, genau. Aus der Bronx, 1982, gab noch einen Pop-Hit, der auch gerappt war, aus England. Captain Sensible mit What?
Von The Damned.
Ja, der Bassist von The Damned. Mhm. Tolles Lied auch. 1983, und das war dann wirklich schon populär bei uns auf dem Schulhof, Hey You, The Rocksteady Crew.
Ja.
Auch aus der Bronx. Und 1984 erschien das Debütalbum von Run-DMC aus Queens. 1986 war ich sehr begeistert von der Kollabo von Run-DMC und Aerosmith mit Walk This Way. Habe ich mir auch nochmal angeschaut, das Video. Finde ich, kann immer noch bestehen.
Aber 3 Jahre vorher schon die Toten Hosen mit Fab Five Freddy, Hip-Hop Bommy Bob.
Das musstest du jetzt sagen.
Ja, weil,
auch ein guter Track.
Ja, weil der Song von Aerosmith und Run DMC gilt immer als erste Rock-Rap-Zusammenarbeit, aber es waren tatsächlich die Hosen mit Fab Five Freddy.
Das stimmt, das stimmt.
3 Jahre vorher.
Ich gehe nochmal ein Jahr zurück von Run DMC und Walk This Way. 1985 kam das Debütalbum von LL Cool J aus Queens raus, Radio, mit den Singles I Can't Live Without My Radio und Rock the Bells mit genialen Gitarren-Samples. 1986 dann endlich mal ein weibliches Duo, Push It von Salt and Pepper, auch aus Queens. Mhm. Und auch 1986 erschien ein weiteres weißes, jüdisches Hip-Hop-Album aus New York, License to Ill von den Beastie Boys. Das habe ich sehr geliebt, bis dann irgendwann der ganze Schulhof dieses Album hörte bei uns. Das war so das erste Mal, dass ich irgendwie meinen Geschmack mit meinen so vielen Mitschülern geteilt habe. Und ich musste mich so weit in der Distinktion gehen, dass ich das dann heimlich gehört habe. Und um auch nochmal auf den politischen Hip-Hop zu sprechen zu kommen, 1982 gründeten sich Public Enemy aus Long Island. 1987 veröffentlichten sie ihr erstes Album und das wirklich bahnbrechende Album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back erschien 1988. Und im selben Jahr wie das Album, über das wir jetzt sprechen.
Genau.
Und
hast du das auch damals mitbekommen in der Zeit?
Also, Public Enemy?
Ja, oder auch NWA dann? Oder musstest du das alles jetzt nachträglich drauf schaffen?
Public Enemy habe ich mitbekommen, auf jeden Fall, weil ich ja auch so in politischen Kreisen unterwegs war und da wurde das dann schon so weitergereicht. Aber es war mir nicht so nah. Und wie gesagt, Beastie Boys habe ich sehr mitbekommen und Run DMC und sowas. NWA, dazu kann ich jetzt nicht. Ich habe mir eingebildet, dass ich das Album besitze.
Ja.
Und mir das auch 1988 gekauft hätte oder 89 oder so, stimmt aber gar nicht. Als ich nachguckte, sah ich, dass ich mir wohl 10 Jahre später dieses Tribute-Album gekauft habe, was genau zum 10-jährigen Jubiläum von Straight Outta Compton erschienen ist.
Aber warte mal, da muss ich einhaken, das ist nämlich lustig, weil das Gleiche ist mir dann mit ein bisschen Verspätung auch nochmal passiert, weil ich wurde dann so mit 12 oder so, also ja so um 98 rum, auch zum Hip-Hop-Fan und habe auch NWA schnell für mich entdeckt und gemerkt, das finde ich alles hochinteressant und habe mir dann zum Geburtstag das Album Straight Outta Compton gewünscht. Wahrscheinlich zu meinem 13. Geburtstag 1999 würde ich mal tippen und habe dann aber auch leider dieses Tribute-Album bekommen und das war halt auch das Falsche und ich habe, glaube ich, nicht sofort gemerkt und war irgendwie irritiert, weil da rappen ja ganz viele andere, die ist ja auch im Rap nicht üblich, die covern Rap-Songs, dann rappen andere diese Lieder, teilweise interpretieren die frei. Und das hat dann nochmal ein bisschen gedauert, bis ich das Album, über das wir heute hier sprechen, dann auch hören durfte. Also unsere beiden Voraussetzungen, dieses Album kennenzulernen, waren ein bisschen schwierig am Anfang.
Ich glaube, ich habe es tatsächlich so ein paar Jahre vorher, Mitte der 90er, kennengelernt, weil ich bin mir ziemlich sicher, mein damaliger Mitbewohner in Hamburg in der Talstraße und vorher im St. Georg, Olli Frank, vielleicht hört er das hier ja, dann kann er das mal bestätigen. Ich glaube, der hatte das auf CD und daher kannte ich das und deshalb war mir das auch so vertraut. Aber Ende der 80er habe ich es, glaube ich, nicht gehört. Ja, bevor wir jetzt zu den einzelnen Tracks des Albums kommen, wir haben uns ja vorgenommen, über die 13 Tracks, die da drauf sind, zu sprechen. Erzähl du doch mal unseren Hörerinnen und unseren Hörern, was war das Neue an NWA, die übrigens aus Compton, wie das Album heißt, kommen, einem Vorort von L.A. Was war das Neue an NWA und warum war Straight Outta Compton solch ein Meilenstein? Warum ist es dein Lieblings-Rap-Album und warum kann es auch jetzt 35 Jahre ungefähr nach Erscheinen noch eine ganze Reflektor-Folge füllen?
Also ehrlich gesagt finde ich das zweite Album ja fast ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob das mein Lieblings-Rap-Album ist, aber meine Lieblings-Rap-Crew auf jeden Fall.
Ja.
Du hast ja gerade schon so ein paar Namen genannt und Hip-Hop-Historie gerade so ein bisschen umrissen. Man muss sich da, glaube ich, auch vergegenwärtigen, also wenn 1973 diese ominöse Party war, mit der Hip-Hop geboren wurde, dann bedeutet das, dass in den Folgejahren Hip-Hop im Grunde so eine Partymusik war, wo auch der DJ die zentrale Figur war. Und der DJ hat auch ein Mikro gehabt und hat halt irgendwie gesagt, heb die Hände in die Höhe oder so. Aber es gab eigentlich noch keine Rapper. Irgendwann kam dann der MC dazu und hat das übernommen, die Crowd so ein bisschen anzuheizen. Aber da wurden noch keine längeren Texte gerappt, sondern es war eigentlich ein reines Unterhaltungsparty-Ding. Und dieser besagte Song The Message von Grandmaster Flash an den Furious Five, der war eigentlich so das erste Mal, dass dann auch, wie man es später öfter gehört hat, dass gesellschaftliche Themen sozialkritisch war. Und aber auch da, Grandmaster Flash ist der DJ. Der Rapper von dem Song heißt Melly Mel, der verschwindet in diesen ominösen Furious Five auch so ein bisschen. Also da war auch noch der DJ der Star, aber es kam dann nochmal so, kamen schon sozialkritische Texte dazu. Das war 1982.
Wenn ich ganz kurz unterbreche, ich erinnere mich jetzt auch gerade, ich habe, glaube ich, Hip-Hop, also was ja das Konglomerat aus dieser ganzen Kultur ist, ich habe daran als Kind zuerst Breakdance am extremsten wahrgenommen tatsächlich. Das war das, das war das Ding, und die Musik stand damals ganz schön im Hintergrund, weil das ja auch, das war, diese Breakdance-Moves waren ja was ganz Neues. Aber das nur nochmal als kleiner Einwurf.
Ja, du warst wahrscheinlich auch Zeitzeuge, dann um 1984 rum gab es in Deutschland diese Breakdance-Welle, die auch durch die Jugendzeitschrift Bravo maßgeblich befeuert wurde. Also ganz viele aus der ersten Hip-Hop-Generation in Deutschland sind über Breakdance und diesen Breakdance-Boom zum Hip-Hop gekommen. Dann war irgendwann das nicht mehr modern, Breakdance, und die sind dabei geblieben. Diesen Leuten wäre das auch sehr wichtig, dass ich an dieser Stelle nochmal festhalte, Hip-Hop besteht nicht nur aus Breakdance und Rap, sondern auch aus Graffiti und aus Breakdance und aus DJing. Und es mag aber sein, dass ich heute manchmal Hip-Hop synonym mit Rap benutze, das Wort. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, weil Hip-Hop ist mehr als das. Also eigentlich sprechen wir hier über Rap.
Noch ein kleiner Einwurf. Wusstest du, dass wir mit Tokotronic auf unserer ersten Tour eine kleine Breakdance-Einlage immer hatten?
Ich habe mal davon gehört, ja. Ich wünschte, es gäbe da auch Videomaterial zu.
Gott sei Dank nicht.
Ja, das ist auch hochspannend. Jedenfalls, was auch aus heutiger Sicht ein bisschen lustig ist, diese Leute wie Run-DMC und LL Cool J, die dann so ab 83, 84 oder so kamen, die galten damals ja schon als New School und wurden auch so genannt, während mir kommt das absolut oldschoolig vor. Das klingt alles noch aus meiner Sicht so ein bisschen altbacken, aber auch die haben schon das ganze Ding nochmal auf ein neues Level gehievt. Einfach wie die Beats klangen, wie die gerappt haben, das hat sich ja rasend schnell weiterentwickelt. Und spätestens als dann jemand wie Rakim kam, wurde das auch richtig ausgefuchst und poetisch. Ich glaube, Eric B. und Rakim haben, glaube ich, 87 zum ersten Mal was veröffentlicht. Und damit will ich sagen, Hip-Hop hat sich entfernt von diesen reinen Party-DJ-Anfängen. Aber du hast schon gesagt, es war alles noch sehr East Coast-lastig. Und in L.A. war das ein bisschen anders. L.A. hat das alles so ein bisschen verschlafen eigentlich. Und da war das noch voll die Partymucke und vor allem auch so ein komischer Elektro-Sound eigentlich, so eine Dance-Music. Also was da auch so noch irgendwie im weitesten Sinne als Hip-Hop firmierte. Viel auch mit so Vocoder-Stimmen und so Synthes. Und aus meiner Sicht eigentlich irgendwie so eine Art Techno, was da so abging. Und da haben eben auch von NWA, ganz wichtig, Dr. Dre und DJ Yella ihre Wurzeln. Die waren vor NWA in der World Class Wrecking Crew. Und die haben auch so, ja, so eine Elektromusik gemacht, teilweise auch mit R&B-Songs. Die hatten so ganz bizarre Outfits mit Leder und Glitzer. Und das war auch so eine sehr positive Party-Geschichte irgendwie. Und in L.A. aber relativ groß so. Und dass die beiden, Dr. Dre und Yella, dann gesagt haben, wir verlassen die World Class Wrecking Crew und wir machen jetzt NWA, bedeutete eben auch, dass die ganz klar diesen typischen LA Elektro-Sound eine Absage erteilen, sondern sie haben es damals Reality Rap genannt. Also das, was heute Gangster-Rap genannt wird.
Das finde ich sehr interessant. Das hatte ich auch gelesen, dass das Wort Gangster-Rap eigentlich dann so eine Fremdzuschreibung war. Und Reality Rap war eigentlich der Genrename zu Beginn.
Ja, ich weiß nicht, ob Genrename, aber die haben selbst das so bezeichnet. Und es gab auch schon so Vorläufer, also auch in L.A. tatsächlich, Ice-T hatte so einen Song Six in the Morning, den kann man auch so als Vorläufer sehen. Schoolie D, der wiederum tatsächlich von der East Coast, hatte einen Song, der gilt so als erster Gangster-Rap-Song. PSK heißt der Song, es war seine Gang, Parkside Killers, glaube ich. Und das dürfte so 1985 gewesen sein. Also diese Sachen, Schoolie D und Ice-T, werden auf jeden Fall den späteren NWA-Mitgliedern schon gezeigt haben, das geht, dass man Texte bringt, die nah hier an unserer Realität sind. Also das Leben auf der Straße in Compton zum Beispiel. Und das wird auf jeden Fall auch so ein Vorbild gewesen sein. Nichtsdestotrotz war ja die erste Single von NWA, Panic Zone, die 1987 kam, noch so ein Elektrosound. Das ist ganz obskur, weil die A-Seite, das ist ein unhörbarer Song aus heutiger Sicht. Da war eben auch Arabian Prince, der Gründungsmitglied war von NWA und der schon vor NWA so ein etablierter Elektromusiker war und in L.A. auch gewisse Bekanntheit hatte. Der war maßgeblich involviert. Und wenn man sich das heute anhört, was die Debütsingle von NWA war, kann man das gar nicht glauben, dass das NWA sein sollen. Wenn man dann aber guckt, was auf der B-Seite war, dann merkt man das schon, weil da waren die Songs Dope Man und 8-Ball schon drauf, die später als Remixes auch auf dem Straight Outta Compton Album waren.
Ja, das ist alles total unübersichtlich, liebe Hörerinnen und Hörer.
Das stimmt.
Ich freue mich, dass du das ein bisschen entwirrst, Kolja. Es geht ja schon da los. Die Mitglieder von NWA, das ist ja ganz interessant, so, ja. So bei diesen Rap-Crews, dass man eigentlich gar nicht weiß, wer macht denn da was, wenn man sich da nicht ein bisschen reinliest. Also ihr werdet, wenn ihr ein bisschen Hip-Hop-Rap gehabt habt, werdet ihr die Namen kennen. Die Haupttexter der Band sind Ice Cube und MC Ren, dicht gefolgt von The DOC. Der ist aber gar kein offizieller Teil von NWA.
Genau.
Ice Cube und Ren schreiben ihre Texte selbst und gemeinsam mit The DOC. Und sie sind aber auch für die Texte des Rappers Eazy-E und von Dr. Dre zuständig. Die schreiben keine eigenen Texte, richtig?
Das ist richtig, genau. Ja.
Und für die Musik ist hauptsächlich Dr. Dre verantwortlich. Ja. Dr. Dre, sagt man.
Dr. Dre. Von Andre.
Okay. Aber auch DJ Yella und Arabian Prince, aber nur so am Rande, oder?
Ja, also Yella war, glaube ich, eher so eine Assistent von Dre oder so. Der hat dann so, bestimmt hat er hier und da auch mal Drums programmiert oder auch selbst eingespielt. Aber man kann schon sagen, Mastermind eindeutig Dr. Dre und der hatte die Vision. Und Arabian Prince, wie gesagt, der war am Anfang, als es noch um diese Elektroschiene ging, dabei. Aber der ist ja bei dem Album dann nur noch, wir kommen ja später auch noch zu den einzelnen Songs, nur noch beim letzten Lied zu hören, was auch so ähnlich klingt wie diese erste Single Panic Zone. Ansonsten dieser typische Sound von NWA, dieser typische West Coast Rap Sound, den hat Dre geprägt und den hat er tatsächlich auch dann mit diesen von mir eben angesprochenen Songs geprägt, Dope Man und 8-Ball. Also es wurde alles ein bisschen langsamer und Funk hat eine größere Rolle gespielt. Gleichzeitig aber auch ein Unterschied zu dem East Coast Rap, mehr echte Instrumente auch. Also Dr. Dre hat auch viel mit echten Bässen und Gitarren gearbeitet, aber das halt eingesetzt wie Samples. Konnte der halt besser handhaben, wenn er mal was leiser machen will oder lauter machen will.
Also wurden Parts eingespielt.
Ja, genau. Und also das Eazy-E ein Rapper wurde, war auch eher ein Zufall, weil also die andere wichtige Veröffentlichung vor dem Album dann war ja im Grunde die Boys in the Hood Single von Eazy-E. Und die ist dann wirklich so die Blaupause eigentlich für Gangster-Rap, wenn man so will. Es klingt schon sehr nach Dr. Dre. Und das war ein Song, der kam dann, glaube ich, kurz nach dieser ersten NWA-Single. Und da sollte eigentlich jemand ganz anderes das rappen. Es gab so eine Crew, die heute auch keiner mehr kennt, HBO. Für die hatte Ice Cube diesen Text geschrieben, aber die haben das abgelehnt, weil konnten die nichts mit anfangen. Dann wusste niemand, wer soll das rappen. Und dann hat Dr. Dre bewiesen, er ist nicht nur in der Lage, gute Musik zu machen, sondern er kann auch Rapper formen, weil Eazy-E war eigentlich nur ein Dealer und Geschäftsmann. Und die haben dann diesen Song so Zeile für Zeile aufgenommen. Das wird auch in diesem Film Straight Outta Compton dargestellt. Der hat mit dem die Nacht durch aufgenommen und jede einzelne Zeile. Und auf einmal war Eazy-E auch ein Rapper. Hatte eine gute Stimme, eine gute Attitüde.
Er hat eine super Stimme, finde ich so.
Ja,
also sehr
markant,
so ein bisschen höher.
Genau.
Ganz anders als Ice Cube und das kontrastiert
absolut
sich sehr schön.
Und er wurde dann auch der erste Star. Also am Anfang hieß es ja oft auch Eazy-E und NWA und es gab auch dieses Eazy-E Solo-Album erstmal. Also es ging dann alles sehr um ihn. Und das hat Dr. Dre bis heute immer wieder gemacht, ob das ein Eminem ist oder ein Snoop Dogg. Die beiden waren natürlich talentierte Rapper im Gegensatz zu Eazy-E. Aber Dr. Dre ganz wichtig, um diese Leute im Studio anzuleiten.
Apropos talentierte Rapper, könntest du bitte mal den Refrain von Boys in the Hood jetzt im Eazy-E-Stil hier vorrappen? Hier
oh
ist der
Gott.
Text, bitte sehr.
Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man mal was rappen soll. Aber für den Reflektor-Podcast nichts lieber als das. Ja? 'Cause the boys in the hood are always hard. You come talking the trash, we'll pull your card. Knowing nothing in life but to be legit, don't quote me, boy, 'cause I ain't said shit. Dib, 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 dib. Ja.
Dankeschön.
Gerne.
Dankeschön. Übrigens, Boys in the Hood, auch ein ganz toller Film von John Singleton.
Absolut, ja.
Viel besser als der Straight Outta Compton Film. Ich habe den großen Fehler gemacht, den damals im Kino zu gucken und überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe ihn synchronisiert geschaut. Eine Todsünde für solch einen Film, der im Slang geschrieben ist. Aber auch sonst, ich habe jetzt überlegt, gucke ich mir nochmal an. Ich habe es nicht gemacht, weil ich glaube, im Kern ist das Geschichtsklitterung, weil da zu viele Interessen von einzelnen Mitgliedern von NWA mit reinspielen.
Ja, also ich glaube, manche Sachen sind sogar recht nah an dem, wie es sich zugetragen hat, aber definitiv wird da manches auch gerade zum Ende hin so dargestellt. In dem Song ist ja auch so, dass NWA eigentlich sich wieder reformieren wollten und eigentlich schon besprochen hatten, weiterzumachen. Und dann ist Eazy-E gestorben. Das ist, glaube ich, frei erfunden zum Beispiel. Und das ist das ganze Finale des Films eigentlich.
Ja, Burn Hollywood Burn, sage ich mal, mit Public Enemy. Ne?
Ich wollte noch was ergänzen zu meinen Ausführungen, was an NWA so wichtig war, weil es war ja nicht nur die Musik. Also,
das war die Frage, genau.
Genau, weg vom, also ich habe ja gerade schon gesagt, aus dem Elektro wurde dann halt dieser typische Dr. Dre Rap-Sound. Aber natürlich waren auch die Texte etwas Unerhörtes in dem Sinne. Also damals, Ende der 80er, gab es zum Beispiel so Sachen wie Jazzy Jeff und Fresh Prince, also Will Smith.
Oh, die habe ich ja ganz vergessen. Voll toll. Komm in die Playlist hier.
Klar, so freundliche Musik, die dir dann auch gefällt. Ja. oder du hast schon erwähnt, Public Enemy, hochpolitisch, Black Power und so ganz straight und radikal. Rakim mit seinen Gedichten und so. Es gab verschiedene Sachen. Aber NWA waren, glaube ich, die ersten, die erstmal in diesem Ausmaß geflucht haben. Nur Schimpfworte die ganze Zeit. Die haben nur diese Ghetto-Stories, Gewalt, Drogen, Sex und so weiter erzählt, so explizit, wie es das vorher überhaupt nicht gab. Und die haben es ja glorifiziert. Also wenn andere Leute das gemacht haben, wie beispielsweise Boogie Down Productions mit KRS-One und so, dann gab es dann relativ schnell auch so diese moralische Botschaft, das ist alles nicht so gut und so. Und die NWA-Leute fanden das ja cool und haben diese Gewalt und Kriminalität einfach abgefeiert. Und ich glaube, dass, also vorher war LA, glaube ich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung eher so Hollywood, Malibu Beach oder so.
Da muss ich dir widersprechen, ja, weil ich ja älter bin als
gerne.
Du. Ja. Es gab ja die krassen Unruhen in dem Jahr 92 nach dem...
Aber das war ja später. Ich rede ja noch von Ende der 80er.
Ach so, Entschuldigung.
Ja. Also das stimmt, die sind auch wichtig. Mhm. Aber ich meine so in den 80ern, zumindest so in der Musik... Gab es das, abgesehen von diesem Ice-T und Schoolie D, von diesen Ausnahmen, glaube ich, soweit nicht. Also zumindest nicht in der massiven Form, wie NWA das gemacht haben. So.
Okay.
Und aber ich glaube, ich das war das Besondere. Okay. Ja.
Aber so als, ich dachte schon immer, dass es ein krasses Pflaster ist, weil es gab auch in den 60er Jahren schon mal Straßenschlacht, Rassenunruhen, wie sie genannt wurden. Und aber lass uns einfach zum ersten Track kommen und wir werden alles daraus, ich finde, zu dem, was du eben gesagt hast, ist, ich meine, es gibt ja so von Dr. Dre vorher so eine Ansage vor dem Album, ne?
Ja.
You are now about to witness the strength of street knowledge. Sie werden jetzt Zeuge der Stärke des Straßenwissens. Also,
episch.
Das ist ja programmatisch.
Wie gut kann man in ein Album reinkommen? Ich krieg sofort Gänsehaut, wenn ich es mir vorstelle.
Und dann, das ist der Titeltrack, Straight Outta Compton. Und dann rappt Ice Cube die erste Strophe, und wo er sich vorstellt und die Crew vorstellt. Ja, und... Das zeigt eigentlich schon, aber es ist, dieser Track macht doch schon klar, dass das wird jetzt die, eigentlich ist dieses Album doch die Mutter aller Gangster-Alben, oder?
Ja, absolut. Und deswegen finde ich auch, wie das Album anfängt, so stark, weil er weiß es irgendwie auch. Er läutet jetzt diese Ära Gangster-Rap ein, ne? So, er sagt erstmal, jetzt geht's los, ihr seid Zeugen. Dann kommen diese harten Drums dazu und so. Also ich finde das schon phänomenal, wie episch das anfängt. Und Ice Cube auch original mit dem besten Einstieg, den ich überhaupt, glaube ich, kenne in eine Rap-Platte und in einen Song, ne? Straight Outta Compton, crazy motherfucker named Ice Cube from the gang called N-Words with Attitude. Er macht alles, ne? Er sagt seinen Namen, er sagt, woher er kommt, er sagt, dass er ein crazy motherfucker ist. Er hat einfach so, die Grunderzählung von Gangster-Rap hat er einfach so in wenigen Sätzen erstmal umrissen. Und das ist ja auch das, worum es geht, so. Das ist, wirkt aus heutiger Sicht, glaube ich, auch gar nicht mehr so besonders und bahnbrechend, wie es, glaube ich, da tatsächlich war, so. Und der Typ war 19 oder vielleicht sogar 18, ne? Also auch so ganz jung oder so. Also Ice Cube, die alle. Ren und Cube sind die Jüngsten auf jeden Fall. Und es war ja auch wirklich dann der Anfang von, also es ist ja bis heute prägend, wie Rap sich dann entwickelt hat, weil so freundlich wie vielleicht in der Anfangszeit ist Rapmusik ja nicht unbedingt geblieben.
Das stimmt. Es gibt schon unangenehme Zeilen gleich in diesem Titelstück. So, ich finde, sowas sollte man auch nie verschweigen, wie viel Sexismus da auch drin steckt. So, das ist, das kann man jetzt alles relativieren, aber ich finde, das muss man auch nicht. Aber was ich darüber hinaus sagen muss, als ich das Album jetzt nochmal gehört habe, es klingt auch wahnsinnig fresh. Du sprachst ja diese Beats an und dann ist da, sind immer diese kurzen Samples drin, die sich so wiederholen, die machen einen so ganz kirre, auf so eine tolle Art und dann dazu dieses super cool gerappte, was irgendwie auch zeigt, so dass diese Westküste noch so ein bisschen anders funktioniert als die Ostküste, so imaginiere ich mir das zumindest. Das ist schon sehr gut gealtert, wenn man das heute hört, finde ich.
Ja, das hat ja auch was zu tun mit dieser absoluten Detailverliebtheit. Ne? Das sind, also wie gesagt, echte Instrumente und ohne Ende Samples auch, die, ich glaube, da waren dann auch Public Enemy bestimmt Vorbild, so dieses Flickenteppichartige, ne? Also da sind ja dann auch hier noch eine Sirene, da irgendein Sprachsample, da kommt noch ein Element aus dem Song.
Diese ganzen Sirenen machen mich echt fertig.
Ja, da passiert so viel irgendwie, und auch diese Scratches, da hat sich ja später Dr. Dre, ich habe das, als ich hier mich auch nochmal vorbereitet habe, gefunden, hat Dr. Dre sich selbst lustig gemacht und hat so gesagt, damals dachte er halt noch, dass so jeder Refrain so gescratcht werden muss, weil das ist bei diesem Album im Grunde so. Das war später ja nicht mehr unbedingt so. Also diese Scratches, da passiert so ganz viel und ich finde, man merkt dem Album an, so dass die irgendwie da gerade was Neues erschaffen und es Spaß macht und so. Auch wenn das Album angeblich ja nur innerhalb von irgendwie 5 Wochen oder so entstanden ist und auch Dr. Dre später gesagt hat, naja, wir haben das schnell so zusammengekloppt, um irgendwas so aus dem Kofferraum verkaufen zu können.
Er hat sich richtig darüber beschwert, so, ne?
Ja,
glaube ich so.
Das ist halt absurd, ne? Der hat da so einen Genre-Klassiker hingelegt und man findet, wenn man so ein bisschen guckt, was er über dieses Album sagt, zumindest so in den 90ern, vielleicht ist er heute nochmal altersmilde, er hat echt eher abfällig darüber geredet, weil ich glaube, später bei den Sachen, die er gemacht hat, hat er sich mehr Zeit gelassen. Er hat dann ja auch irgendwann 20 Jahre für ein Album gebraucht, was dann doch nie erschienen ist, Detox. Da hat er halt.
Ach, der hat das auch gemacht, so Guns N' Roses.
Ja, ja, die beiden, okay. Chinese Democracy und Detox sind so die beiden Alben, nur das eine von Guns N' Roses kam dann ja immerhin irgendwann so. Aber die haben ja nicht, das kann man vielleicht auch kurz an der Stelle sagen, es kam ja innerhalb von wenigen Monaten noch 2 Alben. Das Eazy-E-Album Eazy Does It kam fast zeitgleich und das wurde im gleichen Studio von den gleichen Leuten gemacht. Auch wenn da dann Eazy-E vorne drauf stand, waren die auch alle beteiligt, haben gerappt, haben geschrieben. Dre hat das mit Yella produziert. Die haben also innerhalb kürzester Zeit 1988 2 so krasse Alben, die auch, wenn man die sich beide anhört, so wie aus einem Guss klingen gemacht. Also da war einfach eine sehr kreative Stimmung so.
Was man auch vielleicht jetzt den Hörerinnen und Hörern vermitteln sollte, das sind auch Independent-Produktionen gewesen. Das Label, auf dem das erschienen ist, hieß Ruthless. Das hat Eazy-E gegründet, zusammen mit einem Musikmanager, Jerry Heller. Das finde ich übrigens auch schwierig an diesem Straight Outta Compton-Film, dass Jerry Heller, der ja jüdischer Amerikaner ist, da so ein bisschen klischee-mäßig gezeichnet wurde. Und weil er war ein Typ, der eigentlich gar nicht sich mehr hätte beweisen müssen. Er hat in den 60ern und 70er Jahren, war der ein erfolgreicher Musikmanager, der holte zum Beispiel Elton John und Pink Floyd in die USA, betreute Kraftwerk während ihrer ersten US-Tour und arbeitete als Musikagent für Künstler wie Marvin Gaye. Und er kam irgendwie in eine persönliche Krise, Scheidung und so, und hat irgendwie eine neue Herausforderung gesucht. Und Eazy-E suchte ganz gezielt den Kontakt zu Heller, weil er dieses Label gründen wollte. Und der Eazy-E spielte Heller Boys in the Hood vor. Und daraufhin kamen die beiden zusammen und gründeten dieses Label, Ruthless. Korrekt soweit?
Ich denke ja. Und auch das natürlich eine Blaupause mit dem eigenen Label, das zu machen so. Ich glaube, Eazy-E hat zu dem Zeitpunkt auch wirklich, der war ja wirklich so ziemlich aktiv als Dealer so.
Das war der einzige Gangster innerhalb von NWA.
Genau, also der hat auch schon ein dickes Auto gefahren, mit seinem Drogengeld finanziert und so. Und dass der dann ein Label gründen wollte, das hatte auch ganz klar geschäftliche Gründe. Der wollte das Business wechseln. Der hat gedacht, da kann man doch was machen und so. Der hat irgendwo Dr. Dre kennengelernt und dann Jerry Heller kennengelernt und dann wollten die da Ruthless aufziehen und das Eazy-E dann zufällig auch zum Rapper wurde, habe ich ja eben schon geschildert. Das ist dann irgendwie so passiert, so. Aber der hatte so ganz klar so eine Geschäftssicht eigentlich auf die Sache. Der war sehr geschäftstüchtig. Ich habe eben eine Sache vergessen zu sagen. Ich weiß nicht, ob wir nochmal einen Moment finden. Ich hätte eigentlich direkt einhaken sollen, als du nämlich gesagt hast, das Album ist von 88. Weil ich bin nämlich der Auffassung, das Album ist erst 89 erschienen und wir machen diese Folge hier zum 35-jährigen Jubiläum. Und,
aha,
und das ist konträr zu allem, was man, fast allem, was man im Internet findet.
Selbst, also genau, man denkt ja eigentlich, man recherchiert sicher, wenn man auf der sehr empfehlenswerten Plattform Discogs unterwegs ist, aber
genau.
Du sagst jetzt?
Na, ich sage, also auch auf dem Album selbst steht 1988 und man liest überall, dass erst Straight Outta Compton kam und dann dieses Eazy-Solo-Album Eazy Does It. Das macht aber eigentlich keinen Sinn, weil Eazy-E war erst schon der Star und hatte Boys in the Hood und meiner Meinung nach wäre das erstmal rein logisch so, dass erst Eazy-E sein Album gemacht hat und dann N.W.A. Nun ist es so, dass ich sogar ein Zitat von Ice Cube gefunden habe, der sagt, I think some release dates are not right. Eazy came out 88, NWA came out early 89. That's how I remember it. Und ich habe den Hip-Hop-Fachmann Falk Schacht beauftragt, das doch mal rauszufinden.
Er sei gegrüßt an dieser Stelle.
Er sei gegrüßt. Und der hat wirklich so alte, so Billboard-Magazine, alte Musikmagazine und so durchforstet. Und der sagt auch, ey, man findet nur Anhaltspunkte dafür, dass 1988 Eazy Does It kam und erst Anfang 89 NWA. Vielleicht wollten die es 88 rausbringen, deswegen stand es schon auf der Platte und es kam dann raus. Aber erst war die Eazy-E-Platte auch Gold, dann war die NWA-Platte auch Gold. Und das scheint einfach ein Beispiel dafür zu sein, wie im Internet alle voneinander abschreiben und das steht überall auf Wikipedia, das steht in Büchern und so weiter. Aber wahrscheinlich, das so als Einschub, sind wir hier gerade zu einem ganz klassischen 35-Jahre-Jubiläum zusammengekommen.
Sehr schön, ich danke dir dafür, dass du das...
Musste ich dringend noch loswerden.
Das ja, hat mich sehr beschäftigt. Gut. Reflektor investigativ.
Ja, absolut.
Danke, Kolja.
Gerne.
Wir kommen einfach mal zu Track 2, weil dieser Track 2 erzählt auch eine Geschichte. Es ist das Stück Fuck the Police. Erstmal schicke ich mal voraus, das ist musikalisch. Ich weiß, darum geht's bei dem Lied nicht, aber es muss ja auch mal gesagt werden im Musikpodcast, ist musikalisch ein ganz toller Track. Funky und ja auch wirklich minimalistisch, aber darum geht's nicht. Es ist, ist das ein politisches Lied?
Ja, oder? Ich würde sagen, es ist ein Protestsong. Auf jeden Fall politisch. Und ich glaube auch, dass das die Handschrift von Ice Cube ist. Du hast auch recht, ne? Also Ice Cube ist eine fragwürdige Gestalt, auch ein Antisemit zum Beispiel. Also der hat auch Jerry Heller später antisemitisch auch gedisst und so. Aber, und das schließt sich auch gar nicht aus, aber auch das politische Gewissen von NWA merkt man auch, dass beim zweiten Album, wo er schon ausgestiegen war, da findest du sowas nicht mehr. Also da wird eigentlich die Gewalt, die Misogynie und so weiter noch schlimmer und die politischen Inhalte fallen ganz weg. Ich glaube, Fuck the Police ist das Paradebeispiel dafür, wie Ice Cube Rap genutzt hat als eine politische Protestform über Polizeigewalt, polizeilichen Rassismus, Racial Profiling und so weiter, basierend auf wahren Erfahrungen, die da gemacht haben halt.
Also mich erinnert das immer parallel so ein bisschen an das Lied von Slime, Wir wollen keine Bullenschweine, was ja, dann ja zensiert wurde, was dann nicht mehr verkauft werden durfte. Ich glaube auch, die Gruppe Slime wird ihre Polizeierfahrungen auf irgendwelchen Demos gemacht haben, aber NWA ja auf eine ganz andere Art. Wie du sagst, Racial Profiling. Ich glaube, es gab einen Vorfall, als sie vor dem Studio standen, zum Beispiel wurden sie von der Polizei da auf die grundlos quasi auf die Knie gebracht. Und ich glaube, das war der Anlass für Ice Cube, den Text von Fuck the Police zu schreiben. Und ich finde auch interessant, Dr. Dre hat wohl erst noch gezögert,
ja,
so direkt politisch zu werden. Und das nahm dann ja auch einen Verlauf, dass das Lied teilweise in einem, was bezeichnet es für ein Land wie die USA, wo Freedom of Speech ja über alles geht, da dürfen ja auch Neonazis ungehindert ihr Handwerk treiben. Es hatte ein Aufführungsverbot, oder? Kannst du das mal genauer umreißen?
Ja. Ich glaube, das ging los, dass so eine evangelikale Zeitschrift, also ich weiß nicht, wie man damals, ob man mit so einem Rundbrief, so einer Faxkette oder so, wie man das schafft, Leute irgendwie auf dieses Lied hinzuweisen, aber das machte so die Runde, ne, dass da dieser schreckliche Fuck the Police-Song ist. Und das muss irgendwie beim FBI gelandet sein, weil es gibt diesen ganz berühmten Brief, den ein hochrangiges Mitglied vom FBI ans Label, also Priority war so der Major, mit dem Ruthless zusammengearbeitet haben, so vertriebstechnisch oder so. Und da wurde dieser Brief hingeschickt, was jetzt auch erstmal so, du hast den auch angeguckt, oder? Mhm, ne?
Ja,
das ist ja eher so, ja, das wird so irgendwie dargestellt, dass das nicht geht und so, oder ist ja jetzt keine klare, wir würden uns freuen, wenn sowas nicht da wäre, so ungefähr, ne? Also, das war jetzt auch unüblich eigentlich, dass so das FBI einfach mal so sagt, nö, das finden wir nicht so gut, dass es dieses Lied gibt. Aber es hatte auf jeden Fall auch zur Folge, dass noch mehr darüber gesprochen wurde. NWA haben das ja auch zu Promo genutzt, so. Und dann hat sich die Polizei auf jeden Fall geweigert, bei der Tour, die es dann gab, NWA zu schützen. Die wären ja eigentlich zum Schutz da gewesen, haben sich wohl irgendwie geweigert und haben gleichzeitig gesagt, und wenn ihr das Lied spielt, dann werden wir wissen, wie wir das unterbinden. Wobei, also du hast auch diesen Film gesehen, da wird das ja sehr theatralisch dargestellt. Dann spielen sie trotzdem Fuck the Police und dann stürmt die Einsatztruppe so das Konzert und dann gibt es eine Verfolgungsjagd und das Publikum schmeißt so mit brennenden Barrikaden um sich.
Also Dokumentaraufnahmen sind das nicht.
Nee, und also ich glaube, also die werden es irgendwo gespielt haben, aber es gibt auch Berichte, dass die dann irgendwie einfach abgehauen sind ins Hotel und dann wurden die später wohl auch verhaftet. Also irgendwas war da. Ob das ganz so heroisch war, wie in dem Film dargestellt, weiß ich jetzt nicht, aber es ist ja trotzdem bemerkenswert, dass Ende der 80er eine Rap-Gruppe überhaupt einen derartigen Polizeieinsatz und die Aufmerksamkeit des FBIs auf sich zieht. Also das wird es definitiv davor auch nicht gegeben haben, danach glaube ich eigentlich auch nicht. Also Gangster-Rap wurde schon auch als eine Bedrohung wahrgenommen. Und es gab dann ja auch, also dass diese Warnhinweise auch auf die Platten gedruckt wurden, das kam ja auch von der Politik, die mobil gemacht hat gegen diese Musik, die Jugend verroht. Und das war, glaube ich, schon ein Thema und das war ein bisschen beängstigend, dass solche Inhalte auf einmal auf Platte gepresst werden und sich richtig gut verkaufen.
Ja, wie gesagt, ich bin ja immer so, hab ja auch mit euch, mit der Antilopengang, diese Polizeidiskussion, dann mit Daniel im Danger Dan Interview geführt, aber ich finde das ja immer so ein bisschen schwierig, aber ich vermag wirklich nicht zu sagen, wie es ist, als schwarzer Mensch in den USA dieser rassistischen Polizeigewalt ausgesetzt zu sein, deshalb möchte ich mir da gar kein Urteil erlauben. Und was ich eben sagte, Rodney King,
genau,
dann später und jetzt Black Lives Matter, ist ja auch nicht ohne Ursache passiert.
Und Rodney King, du hast ja eben gesagt, diese Unruhen, die du meinst, 92, die waren ja die Reaktion darauf, dass diese Polizisten, die Rodney King da verprügelt hatten, freigesprochen wurden. Ne?
Ja,
und
richtig.
So gesehen hat ja der Fuck the Police-Song das auch vorweggenommen, was dann mit diesem Rodney King-Skandal an die Öffentlichkeit kam, sozusagen. Also da sieht man ja auch, dass da schon, das war jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen.
Nein, die Wut kommt ganz gewiss nicht von ungefähr. Track 3. Gangster Gangster.
Oh ja.
Performed von Ice-Cube, Eazy-E und MC Ren, geschrieben von Ice-Cube. Do I look like a motherfucking role model to a kid looking up to me? Life ain't nothing but bitches and money.
Ich hoffe, dass irgendjemand, wenn du das hier so vorliest, das so auf ein Beat setzt, das so in Takt schneidet und dass man Jan Müller diesen Text rappen wird. Das wäre von meiner Seite ein Aufruf an die Hörerschaft.
Oh, bitte nicht. Role Model, genau das wurden sie
ja.
Role Models für viele.
Ja.
Auch für weiße Jugendlichen aus wohlsituierten Verhältnissen.
Ich glaube, das war auch der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Also, dass die einfach so in der weißen Oberschicht und Mittelschicht auch richtig gut angekommen sind. Ich glaube, so die schwarzen Ghetto-Kids konnten sich damit identifizieren und fanden es geil, dass jemand ihnen eine Stimme gibt. Und die aus den weißen Suburbs irgendwie, die fanden das faszinierend, so wie wenn man sich so einen Actionfilm reinzieht. So, ne?
Aber hat doch irgendwie auch was Zynisches, oder?
Absolut. Aber NWA waren auch ziemlich zynisch. Ne? Also ich glaube, die haben das auch sehr genau gewusst. Und auch so dieses, also ich war ja so ein bisschen so auf Zitatsuche auch so im Internet und ich habe so ein, zwei Bücher zum Thema. Und da findest du auch viel so Sprüche. Also auch zum Thema zum Beispiel, es passt jetzt eher noch zu Fuck the Police. Da hat, also auch diese Frage, sind wir eine politische Band oder nicht? Da hat Eazy-E auch nur so zynische Sachen gesagt. Ich kann das mal kurz vorlesen, das ist jetzt in der deutschen Übersetzung. Die schwarzen Polizisten in Compton sind schlimmer als die weißen. Chuck D, das ist der Rapper von Public Enemy, kümmert sich um all den schwarzen Kram. Wir nicht. Scheiß auf den ganzen Black Power Shit. Uns ist das scheißegal. Free South Africa, uns doch egal. Ich glaube nicht, dass irgendwer in Südafrika einen Button mit Free Compton oder Free California trägt. Also das war, gehörte glaube ich dazu. Ist alles scheißegal und wir verarschen alle. Eigentlich manchmal ein bisschen könnte das an die Sex Pistols auch ein bisschen erinnern.
Ja, ich wollte gerade sagen, es fallen ja auch in Texten Vokabeln wie Punk, wobei nicht der Punk, glaube ich, auch anders gebraucht wird als im kulturellen Zusammenhang. Aber trotzdem, ja, ich musste auch daran denken. Was ist eine musikalische Frage zu Gangster? Ja. Ab Minute 4 in etwa hört man zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt diese markanten Dr. Dre Synthie-Melodien, die man dann später ganz auffällig waren, dann zum Beispiel bei Gin and Juice von Snoop Dogg. Was ist das eigentlich? Ein Mini-Moog oder so wahrscheinlich? Oder?
Ja, genau, so ein Moog-Synthie. Und auf dem Album bei zwei Songs, bei Dope Man passiert es auch. Bei Dope Man ist das dann, glaube ich, auch gesampelt, der sogenannte Funky Worm von dieser Funkgruppe Ohio Players. Es kommt auch aus dem Funk. Dr. Dre hat das aufgegriffen. Wobei man da sagen muss, da scheiden sich auch die Geister. Es gab nämlich im Umfeld von Ruthless eine Crew, nicht im Umfeld, sondern auch auf dem Label gesigned, namens Above the Law. Und deren Produzent Cold 187, der sagt, er hat den sogenannten G-Funk erfunden und Dr. Dre hat das von ihm geklaut. Und man muss auch sagen, also ja, auf dem NWA-Album taucht das bei zwei Songs schon auf, aber da ist das ja noch nicht so vorherrschend. Auf dem zweiten NWA-Album kommt das schon mehr zum Tragen, weil das auch noch langsamer ist, weil die Musik wurde auch immer langsamer. Das erste NWA-Album hat trotzdem noch diese schnellen Breakbeats, wie man es aus New York kannte, und die Drums, das wurde alles ein bisschen gesetzter. Da wurde das schon mehr gespielt, aber so richtig kam, du hast gerade gesagt, Gin and Juice, das war das Snoop Dogg Album, davor kam schon das Chronic Album von Dr. Dre. Diese beiden Alben, die 92 und 93 erschienen, haben diesen Sound endgültig berühmt gemacht. Da ist auf jedem Song dieses Gepiepe. Aber das
Gepiepe ist gut. Ja, genau. Ich finde das ganz magisch, muss ich jetzt sagen.
Ich liebe das. Ja. Das ist wirklich meine Lieblings-Rap-Musikrichtung. Und immer wenn ich produziere nicht so wirklich mit bei den Antilopen-Songs, aber ich sitze immer hinten auf der Couch und rufe, können wir nicht so G-Funk-Gepiepe machen? Ich finde das so geil. Aber was ich sagen wollte mit Above the Law, das ist schon abgefahren, weil die haben ein Album gehabt, das ist eigentlich vor dem The Chronic-Album von Dr. Dre gemacht worden. Das ist nur später veröffentlicht worden. Und da sind einfach die gleichen Samples, teilweise klingen die Beats fast gleich. Und der Big Hutch, wie er auch genannt wird von Above the Law, der sagt bis heute, naja, wir waren auf einem Label, ich habe Dre das vorgespielt, der fand's geil und auf einmal höre ich das auf seinem Album. Also Dr. Dre gilt als der Godfather of G-Funk, aber man weiß nicht ganz genau. Vielleicht haben die das da zusammen sich entwickelt. Das waren halt die Platten ihrer Eltern, die so diese Parliament, so Funkplatten und so, die da großen Einfluss hatten, und so kam das dann dazu. Aber du hast es ganz richtig erkannt, da hört man es das erste Mal.
Also, wir haben jetzt schon, wir sind beim dritten Track mit Gangster, drei Hammer-Tracks am Anfang, ey, muss man sagen.
Und
ne?
Auch wirklich eindeutig die drei besten Songs des Albums. Ich habe da sogar auch so ein Zitat von MC Ren, der irgendwie gesagt hat, im Grunde sind Track 4 bis 13 Füllmaterial. So. Also
ich finde tatsächlich, man stößt dann hinten auf Füllmaterial, da kommen wir noch zu. Ja, ja. Ist vielleicht jetzt das Manko dieser Folge, wir hätten es von hinten nach vorne aufziehen sollen, nein, hätten wir nicht. Alles
kann noch genug
alles, aber ich finde, Track 4, der jetzt kommt, If It Ain't Rough, ein Solo-Track von MC Ren. Ich bin ja kein Experte, was Flow-Güte und so weiter betrifft, aber das ist schon irre toll, wie der rappt, oder?
Absolut. Der ist auch irgendwie so der unterschätzte, also der einzige Rapper von NWA, der auch irgendwie heute einfach nicht so bekannt ist wie die anderen. So Yella und Ren sind immer so ein bisschen, bleiben immer so ein bisschen unterm Radar, obwohl, also bei Yella ist ein bisschen unklar, wie viel musikalischen Einfluss er hatte, aber MC Ren, da hast du eben schon gesagt, als Texter ganz wichtig. Beim zweiten Album noch wichtiger, weil dann der andere Haupttexter Ice Cube nicht mehr dabei war und auch wirklich ein begnadeter Rapper. Also ich verstehe das nie so ganz. Der hat auch tolle Solo-Alben gemacht. Es kann sein, dass er einfach nicht ganz so charismatisch wie Ice Cube ist. Oder
du hast
so.
Mir nochmal diesen ganz tollen Film, der kommt ja auch in die Shownotes geschickt, wie Ice Cube Interpretation seiner Lines irgendwie von Straight Outta Compton, glaube ich.
Von Genius, diese Anmerkung, die Fans geschrieben haben, genau.
Wie er die interpretiert und ich weiß nicht, aus welchem Jahr das ist.
Nicht so lange her.
Da dachte ich schon, wahnsinnig smart, der Typ.
Ja, das ist das Ding. So, also ich meine, Ice Cube wurde ja auch ein erfolgreicher Hollywood-Schauspieler, der ist einfach unheimlich charismatisch und also er ist auf jeden Fall mein Lieblingsantisemit, vielleicht sogar mein Lieblingssexist. Also ist eigentlich ja untragbar, aber der schafft es irgendwie, dass man trotzdem an seinen Lippen hängt. So, ne? Wir wollten eigentlich über MC Ren reden, also, aber vielleicht ist das der Grund. Man will über MC Ren reden und man landet doch wieder bei Ice Cube.
Okay, ich finde diese Ansagen so toll auf diesem Album. Hier eine Zeile von ihm, vom If It Ain't Rough. I'm from the streets, so yo, I'm ready to go. Das ist einfach diese einfachen Dinger, die da so rausgehauen werden.
Sehr schön. Also der ist toll, auf jeden Fall. Und es schmerzt mich auch, was für eine Nebenrolle der in dem Film hat. Wobei der Arabian Prince wird nicht mal dargestellt in dem Film. Also man kann es auch noch schlechter treffen als MC Ren. Nur Dr. Dre wurde zum ersten Hip-Hop-Milliardär. Ice Cube, Hollywood-Schauspieler, Eazy-E ist auf jeden Fall auch als Ikone und Multimillionär gestorben. Und MC Ren, ich glaube, der wird jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber der ist auf jeden Fall, wenn der heute nochmal was rausbringt, dann landet das da irgendwie so auf Spotify und das kriegt keine Sau mit. So, ne?
Ja, ungerecht, aber ungerecht. So ist es. Kolja, an der Stelle gehen wir kurz raus.
Ja.
Weil wir machen ja einen Zweiteiler. Es gibt ja so viel über NWA zu reden, dass wir das in zwei Teilen machen. Und ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, könnt natürlich den zweiten Teil jetzt auch schon hören. Bleibt dran, wir würden uns sehr freuen. Euer
Kolja Podkowik
und euer Jan Müller.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
Naja, Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängen, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.